Wie Christoph gerade gesagt hat, möchte ich heute weiter nicht nur in unserer Predigtreihe machen, sondern in unserer Gottesdienstreihe. Die ist ja entstanden nach unserem letzten Gemeinde im Gespräch, wo der Vorschlag war, könnten wir dann nicht einfach mal eine Reihe zum Thema Gebet machen. Letzten Sonntag ging es um Thema Anbetung, Intimität von Gott. Da stand meine Frau hier vorne, Christoph hat es erwähnt, und vor 2 Wochen, da hatte ich etwas aufs Herz gelegt bekommen, wo ich die Überschrift drüber gepackt hatte, von Jesus beten lernen. Und da möchte ich heute dran anknüpfen und mir mit euch andere Worte von Jesus anschauen, die er zum Gebet sagt. Und hoffe, dass wir dadurch tatsächlich was von Jesus lernen können zum Beten und dass das, was du gerade gesagt hast, Schwarzbrot von Tobias, also ich bin nicht fürs Schwarzbrot zuständig, das macht Jesus, und möge das, was wir uns jetzt anschauen, euch tatsächlich als Schwarzbrot für euer geistliches Leben dienen. Der Predigttext, den lese ich wieder aus dieser erfrischend ungewohnt holprigen, aber urtextnahen Übersetzung Münchner Neues Testament. Und ich möchte mich heute nur auf einen Punkt fokussieren, deswegen heute nur 2 Verse, vor 2 Wochen waren es 13 Verse, das war ein bisschen sportlich. Ich lese uns vor aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus auch was in der Bergpredigt zum Thema Gebet sagt. Matthäus 6, die Verse 7 und 8. Betend aber, sagt Jesus, plappert nicht wie die Heidnischen. Denn sie meinen, dass in ihrer Vielrederei sie erhört werden. Nicht also gleicht euch ihnen an, denn es weiß euer Vater, wessen ihr Bedarf habt, bevor ihr ihn bittet. Jesus redet da in Vers 7 von den sogenannten Heidnischen. Damit waren alle Nicht-Juden gemeint. Eigentlich bedeutet der Begriff Völker. Das sind einfach Leute von anderen Völkern, aber aus Sicht der Juden, alle, die eben Nicht-Juden sind, das sind Völker, das sind die Nicht-Juden, sozusagen der Rest der Welt, der nicht zu Israel gehört. Und ja, dieses Volk Israel, deswegen haben die Juden das auch so gesagt, sie hatten eine ganz einzigartige Beziehung zu Gott. Und das hat sie vom Rest der Welt unterschieden, das unterscheidet sie vom Rest der Welt bis heute. Nämlich, sie sind das Volk Gottes. Und zwar sind sie es geworden dadurch, dass Gott eine Entscheidung getroffen hat, dass er gesagt hat, ihr sollt mein Volk sein, ihr Juden, ihr Volk Israel sollt mein Volk sein. Und Gott ist ein ganz, ganz nahes, verbindliches, intimes Verhältnis zu diesem Volk Israel eingegangen. Der hat eine enge, lebendige Beziehung zu diesen Menschen aufgebaut, über die ganzen Generationen, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Er hatte sich ihnen gezeigt auf eine Weise, wie nirgendwo sonst auf dieser Welt sich Gott gezeigt hat. Er hat sich um dieses Volk gekümmert, er hat sie ausgerüstet, er hat sie aufgebaut und er hat ihnen aus so vielen Notlagen rausgeholfen. Dieses Volk hatte so viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Wir haben ja vorhin zusammen den Psalm 118 gelesen. Vielen Dank, dass du das so gemacht hast, weil sich da drin für das ganze Alte Testament beispielhaft widerspiegelt, woraus diese Beziehung ja gespeist war, nämlich aus Erfahrungen Gottes, die sie mit ihm gemacht hatten. Da waren Gottesbegegnungen drin. Die ganze Existenz des Volkes Israel, die hing vollständig, voll und ganz an dem, was sie von Gott bekommen haben, was sie mit ihm erlebt hatten, was sie durch ihn erfahren haben. Sie haben sich als Volk Israel schlicht und ergreifend allein aus der Tatsache heraus verdankt, dass sie von einem lebendig erfahrbaren Gott ins Leben gerufen und begleitet worden sind, dass er sich auf sie als sein Volk festgelegt hatte und das bewiesen hatte, unter Beweis gestellt hatte über Jahrhunderte und Jahrtausende. Er ist ihr Gott und sie sind sein Volk. Das hat sie enorm unterschieden vom Rest der Welt, von den restlichen Völkern dieser Welt. Der Rest der Welt, der kannte deutlich mehr Götter, also nicht nur einen, sondern ja, ganz viele, ganz unterschiedliche, die Griechen, die Römer, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, ist ja unglaublich. Der Hinduismus heute toppt das Ganze nochmal um Längen. Irgendwie ist denen halt in den Sinn gekommen, dass man in Form von menschlichen, tierischen, mythischen Gestalten irgendwie sich an eine höhere Autorität wenden kann, die verehren kann, anrufen kann. Ja, so die Götter bei den Griechen, bei den Römern, bei den Hindus, irgendwo verkörpern sie ja alle so diese menschlich in uns wohnten Sehnsüchte, Vorstellungen nach irgendwie, da muss doch jemand sein, und dann projiziert man das drauf und dann bastelt man sich da ein Götterbild und oder was, eine größere Statue, weil ein kleines Götterbild reicht ja nicht, und daran wendet man sich. So lief es bei den Völkern um Israel rum. Und wir sehen ja heute noch auf der Welt die ganzen Hinterlassenschaften davon, wenn man zum Beispiel Urlaub in Italien macht oder in Griechenland. Der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen war, das eine waren halt die Projektion menschlicher Sehnsüchte in Richtung Himmel oder in Richtung Erde oder wo auch immer man sich Hilfe erhofft hat. Und beim Volk Israel, da war der einzig echte, der wahre, der lebendige Gott, da war der aktiv geworden und hat sich dieses Volk geschaffen. Und es ist klar, wenn man da jetzt halt eben vor so einem griechischen Götterbild steht und da anbetet oder in den Tempel und so weiter, da wird vermutlich nicht so viel Resonanz kommen können, weil da einfach nicht ein lebendiger Gott dahinter steht. Und insofern ist es nachvollziehbar, was Jesus hier auch in dem Text sagt, zumindest ist für mich nachvollziehbar, wenn es keine Resonanz gibt, wenn man sich an einen Gott wendet. Ja, dann versucht man halt durch die Vielzahl der Worte irgendwie dann doch was zu erreichen. Und ja, versucht man halt, aber wenn da kein lebendiger Gott hintersteht, dann wird es schwierig. Als ich mir diesen Text genauer angeguckt habe, habe ich schmunzeln müssen, weil mir plötzlich ein Wortspiel aufgefallen ist. Das ist vielleicht für euch jetzt auch nachvollziehbar, wenn ich die Worte mal unterstreiche. Die Heidnischen, also die Gott nicht kennen, die den lebendigen, wahren Gott nicht so erfahren haben wie das Volk Israel, die meinen, durch viele Worte was erreichen zu können. Das Wort, was da im Griechischen steht, meinen, das heißt im Grunde annehmen, ohne letztlich vollständig davon überzeugt sein zu können. Das ist also was anderes als Wissen. Das ist so, ja, ich denke mal so und auf die Weise, durch viel Reden, da kann ich was bei Gott erreichen, da kann ich irgendwie Hilfe erlangen, ja, von dem Gott, an den ich glaube, so. Und im Gegensatz dazu habt ihr eine Idee, wo da dieses passende Gegenwort stehen könnte im nächsten Vers? Wissen, ganz genau, der Rainer hat es hier. Im Gegensatz dazu weiß Gott, ja, die Menschen meinen, und Gott weiß, er weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Gott verfügt über echtes Wissen. Dieses griechische Wort, was da steht, das heißt, da hat jemand Kenntnis von einem Sachverhalt. Der besitzt valide Informationen. Das ist nicht so eine vage Geschichte, sondern da, ja, das ist wirklich fundiertes Wissen. Und als mir das dann so in der Vorbereitung so vor Augen getreten ist, habe ich gedacht, was für ein herrlicher Kontrast ist da eigentlich in diesen zwei Versen dargestellt. Wir Menschen meinen und Gott weiß. Und ich glaube, was Jesus darüber bringen wollte, war, durch das, was er da gesagt hat, wir müssen Gott nicht wortreich erklären, was wir brauchen, ob wir Heidnische sind oder Leute aus dem Volk Gottes. Wir müssen ihm nicht mühsam klar machen, wo der Schuh drückt. Wir sind es nicht, die Gott dafür die Augen öffnen müssen, dass bei Gott die Augen aufgehen, was die Not eigentlich ist in dieser Welt oder bei uns. Unser Gott weiß, er weiß, was Sache ist hier in dieser Welt. Er weiß, was wir nötig haben, er weiß, wo es klemmt, er weiß, was unser Bedarf ist. Dieser herrliche Kontrast hier von dem, was ich auch vor zwei Wochen gesagt habe. Wir wollen, dass Gott sich um unsere Anliegen kümmert. Und das ist der Ausgangspunkt. Deswegen fangen wir an, Gott zu suchen, weil wir ein Problem haben, eine Not haben. Wir wollen, dass Gott sich aber eben um unsere Anliegen kümmert. Da stehen wir im Mittelpunkt. Und Gott, Was will er? Sich auch um unsere Anliegen kümmern, ja. Aber was Gott will, er will uns. Unsere Anliegen spielen natürlich eine Rolle für unser Leben. Aber was Gott zuallererst und zutiefst will, das sind wir selbst. Das, was er mit seinem Volk Israel begonnen hat, das sollte ein Modell sein für die ganze Welt. Deswegen ist es durch Jesus auch aufgeweitet worden. Weg nur von der Fokussierung Gottes aufs Volk Israel so gefühlt, ja, auf die ganze Welt. Die ganze Welt ist im Fokus Gottes für diese persönliche Beziehung, die er zu uns haben will. Er will uns bei sich haben, und zwar so, wie wir sind. Er will mit uns zusammen sein. Er will, dass auch wir lebendige Erfahrungen mit ihm machen können, wie es das Volk Israel gemacht hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende. So lange werden wir persönlich vielleicht nicht leben, aber ja, in den Jahren und Jahrzehnten unseres Lebens will Gott uns genauso begegnen, genauso führen, wie er das mit seinem Volk Israel gemacht hat. Er will, dass wir begreifen, er ist der einzig wahre, der lebendige Gott, der in eine lebendige Beziehung zu uns treten möchte, so wie mit seinem Volk Israel. Und der uns dazu befähigen möchte, auch mal so ein Psalm 118 über unser Leben schreiben zu können, wo wir Gott die Ehre geben, für das, wie er uns durch Höhen und Tiefen durchgetragen hat. Das Zitat, das du vorhin erwähnt hast, Christoph, das ist so fast ein bisschen untergegangen. Ich habe es in der Vorbereitung, weil er es in Ablauf geschrieben hatte, stärker vor Augen gekriegt vom Sören Kierkegaard. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Dieses Zitat, ich möchte es hier nochmal so jetzt explizit, expresses verbis, so wie ich es da vorgefunden habe von dir, hier nochmal wiedergeben. Das Gebet verändert nicht Gott. Wir müssen mit unseren Gebeten Gott nicht verändern oder zu irgendwas bringen. Das Gebet verändert nicht Gott, sondern es verändert den Betenden. Bei uns soll was passieren, wenn wir beten. Der Ausgangspunkt sind unsere Anliegen, unsere Nöte, unsere Sorgen, unsere Sehnsüchte, unsere Hoffnungen und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, Gott will uns begegnen im Gebet. Und diese Begegnung, die soll uns verändern, die soll was bei uns neu machen. Uns wieder für Gott empfänglicher machen, für seine Realität. Das ist aus meiner Sicht der so entscheidende Punkt, auf den Jesus hier raus will. Beim Beten will Gott uns begegnen. Und damit Gott uns begegnen kann im Gebet, dazu muss sich sehr viel bei uns verändern. Und das, wie Gott uns verändern will beim Beten, ja, da beschenkt uns Gott manchmal auf eine sehr eigentümliche Weise, wie er auf uns zugeht, wie er Vorstöße zu uns macht, mit denen wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. So ist es mir gegangen vor einigen Jahren. Können andere Leute ausrechnen, wie lange es her ist. Eine Sache, die ist passiert in meiner vorigen Gemeinde, 28. Juli 2013. War ein Sonntag, so wie heute. Eine Frau aus unserer Gemeinde, die hat nachmittags sich mit dem Thema Gebet beschäftigt, war da im Internet unterwegs, hat da Sachen recherchiert, gesucht, sich damit beschäftigt, gebetet und so weiter. Intensiv da reingegangen und dann abends, so zwischen 18 und 19 Uhr, passiert Folgendes. Da sind plötzlich in ihrem Kopf einfach ganz klare Worte und Sätze. Also es war jetzt nicht irgendwie so, ja, sie wollte was, hat nach Worten gesucht oder formulieren wollen oder so irgendwie, sondern waren einfach Sätze, Worte, Gedanken in ihrem Kopf, die waren einfach nur da. Sie brauchte nur zugreifen wie bei einem reifen Apfel, den man einfach so nimmt. Und hat einfach nur in den PC eingetippt, was so plötzlich da war. Sie hatte mir gesagt, dass sie auch schon mal so ein Erlebnis gehabt hatte. Das war nicht das erste Mal, aber das zweite Mal. Und das erste Mal, als sie das erlebt hat, das war ungefähr 20 Jahre vorher gewesen. Auf jeden Fall jetzt an diesem Abend hat sie einfach nur alles eingetippt, was ihr Gott da gegeben hat, in ihren Kopf, in ihre Gedanken, in ihr Denken rein. Und was sie da aufschreiben durfte, das hat mein Gebetsleben derart verändert, dass ich das jetzt heute mit euch teilen will, weil es für mich eine enorme Kostbarkeit geworden ist, wie Gott mir geholfen hat. Das, was Jesus sich wünscht, aus meiner Sicht da mit diesem Bibelwort, was ich jetzt mit euch teile, dass das passieren kann, dass wir nicht irgendwie in frommen Worten reden und meinen, wir müssten jetzt da irgendwas bei Gott erreichen, sondern dass es zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott kommen kann. Ich werde jetzt den ersten Teil dieses Textes euch vorlesen. Ich bringe es extra nicht auf Folie, damit wir nicht abgelenkt sind, sondern einfach wirklich Augen schließen können und einfach diese Worte in uns aufnehmen können. Und nach dem Gottesdienst, nicht nach dem Gottesdienst, sondern während dem Gottesdienst, da wird der Christoph nachher noch was zu sagen, werdet ihr hinten da dann diese Zettel finden können, die ihr hier im Gottesdienst seid. Ihr könnt die dann auch nach dem Gottesdienst, sobald die Predigt hochgeladen ist auf die Webseite, dann werden auch die Folien immer vom Johannes hochgeladen und dann wollen wir auch gucken, dass das dann eben mit runtergeladen werden kann. Also wenn ihr Interesse daran habt, ihr könnt es dann nachlesen und vielleicht hat es ja auch so eine nachhaltige Wirkung auf euer Gebetsleben, wie es bei mir haben konnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt lese ich uns vor den ersten Teil, was diese Frau da damals eingetippt hat in den Computer, was da plötzlich an Worten in ihrem Kopf war. Beten. Strebt danach, dass das Gebet in der Gemeinde an die erste Stelle rückt. Redet mit mir über alles, was euch beschäftigt, über alles, was ihr wünscht, über eure persönlichen Sorgen und Ängste, über euer Zweifeln, eure Verletzungen, Krankheiten, seelischen Nöte. Tut es gemeinsam, denn es ist für jeden von euch erbaulich, wenn ihr gemeinsam zu mir im Gebet findet. Sucht nicht nach großen Worten. Sprecht, wie die Kinder zu ihrem Vater sprechen. Seid einfach in eurer Wortwahl, damit die Menschen, die auf der Suche nach mir sind, nicht verwirrt werden oder gar erschrecken. Lernt untereinander und miteinander mit mir ins offene Gespräch, Gebet zu kommen. Ihr seid da alle sehr lernfähig und ich werde bei euch sein. Darauf sollt ihr euch verlassen. Soweit der erste Abschnitt dieses Textes. Was für eine Einladung Gottes steckt da drin? Dass wir so, wie wir sind, zu ihm kommen sollen. Nicht nur kommen dürfen, kommen sollen. Um mit ihm zu reden, in einfachen, schlichten Worten ihm unser Herz zu öffnen. Mit dem, was im Herz oben aufliegt oder tief drin steckt. Ihn an unser Herz ranzulassen. Nicht in fromm geprägten, oberflächlichen Worten, vielleicht sogar frommen Worthülsen, sondern so, wie wir sind. Uns ihm zu öffnen, seine Gegenwart zu suchen. Das war ja dieser erste Teil. Dann im zweiten, was dann noch mit reinkam, was für eine Perspektive, genau das, was ich gerade zusammengefasst habe, gemeinsam zu machen, es gemeinsam zu lernen, sich da in der Art, wie wir uns Gott öffnen, auch voreinander öffnen, dadurch mitkriegen, wie authentisch, wie ehrlich jeder Einzelne ja, vor Gott steht und dadurch im eigenen Glauben gestärkt zu werden und freier zu werden. Und dann, was die größte Überraschung für mich war bei diesem Text, dass bei diesem ehrlichen, offenen, transparenten, authentischen, lebensnahen, schlichten Reden mit Gott, dass Gott dabei Menschen das Miterleben sieht, die auf der Suche nach ihm sind. Also Menschen, die ihn noch nicht so kennen, wie wir ihn kennen, und die sollen durch unsere Art des authentischen, schlichten Betens, des Suchens Gottes von uns, sollen die Gott begegnen können. Ich finde, da steckt ganz gewaltiges Potenzial drin. Also mein Gebetsleben hat sich seitdem gravierend verändert. Es war auch spannend zu erleben, wie, als ich mit meiner Frau dann drüber gesprochen habe und wir angefangen haben, auf diese Weise mal zu in unserer Ehe miteinander vor Gott kommen zu wollen. Nicht so jeder Einzelne für sich, sondern in dieser ehrlichen Weise, wie es da beschrieben ist, sich vor Gott und vor dem anderen zu öffnen, das hat auch unser ehrliches Gebetsleben total verändert. Das ist viel ehrlicher geworden, viel lebendiger, viel freier. Wir sind lockerer geworden, auch mal uns gegenseitig zu unterbrechen, wenn man merkt, irgendwie jetzt muss ich da noch mal was sagen. Wir können dann auch lachen, das ist humorvoller geworden. Es ist entspannter geworden und gleichzeitig ernsthafter. Da ist eine Nüchternheit reingekommen, eine Sachlichkeit und gleichzeitig mehr Begeisterung. Und das Spannende war, wir haben das eben nicht nur jetzt in meiner Ehe, durfte ich das mit meiner Frau teilen, sondern auf diese Weise beten haben wir dann auch gelernt im Ältestenkreis damals in meiner Oberhausener Gemeinde, wo wir zum Teil einfach eine Stunde mal erstmal persönlichen Austausch hatten, das war dann von Face to Face, und die wirklich schwierigen Themen im gemeindlichen Alltag als Älteste, die haben wir dann auf diese Weise, wie es da jetzt in diesem Text beschrieben war, so haben wir dann mit Jesus über die Themen gesprochen, unsere ganze Hilflosigkeit vor ihm ausgebreitet und einfach geguckt, ja, was kriegt wer wie aufs Herz und kann er jetzt dazu sagen und so weiter. Das waren damals sehr, sehr bewegende Zeiten. Und damit bin ich jetzt mit meiner Predigt am Ende. Das war der Teil 2 von mir zu dem, von Jesus beten lernen. Und jetzt bin ich gespannt, wie es bei uns allen weitergehen wird in Sachen Gebet. Klar ist auf jeden Fall für mich, unser Gott wartet auf uns. Er erwartet uns in seiner Nähe. Er möchte, dass wir immer freier und mutiger werden, so wie wir sind, zu ihm zu kommen, mit ihm zu reden und immer offener zu werden, vor allen Dingen für ihn. Amen.